ABS-Magazin, nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.
Ich habe kein Gewissen und ich habe keine Moral. Jedenfalls nicht eure.
Ja, einen schönen Mittwoch, liebe Zuhörerinnen. Hier ist das ABS-Magazin, das Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales am heutigen 19.08. Ja, ich freue mich sehr, heute im Studio einen neuen Mitmoderator begrüßen zu dürfen, das ist der Fritz.
Moin Moin.
Ja, schön, dass du heute bei uns bist.
Das ist schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, und wir starten heute auch direkt in ein Gespräch mit drei netten Gästen, die heute bei uns sind. Und das sind der Jonas, der Paul und der Niklas. Und ja, ein vierter Geheimgast ist auch noch dabei. Heißt sehr ähnlich wie Fritz. Fritzi, wenn ich mich nicht täusche, nicht wahr? Ja, und wir wollen heute gerne sprechen über eine Veranstaltung. Da hat man ihn im Hintergrund gehört. Kleinen Moment, ich schieb das nochmal hoch bei euch, dann hört man es nochmal deutlicher.
Fritzi, kannst du nochmal IA sagen?
Ja, und dieses kleine IA weist auch schon darauf hin, um was es heute gehen soll. Und zwar geht es heute um das Eselsfest, ein Nietzsche-Festival, das dieses Wochenende am 21. und 22. August im Studierendenhaus am Campus Bockenheim stattfinden wird. Im Untertitel steht hier Techno, Kunst und Philosophie. Also es wird sich um diese drei Dinge drehen. Ich denke, es wäre jetzt wahrscheinlich etwas falsch zu sagen, dass ihr drei jeweils für eine dieser Sparten steht. Das Ganze ist wohl auch etwas durchmischter, aber vielleicht könnt ihr mir erstmal erläutern, vielleicht auch daran, wer ihr seid und aus welchem Zusammenhang ihr jeweils kommt, was es damit auf sich hat mit Techno, Kunst und Philosophie. Ich weiß nicht, wer von euch möchte denn gerne loslegen, mit welcher der Sparten?
Ja, vielleicht die Philosophie. Weil genau, also ist, so geht ja. Genau, also wir sind ja vor allem ja ein Philosophiefestival. Also der Untertitel so lautet ja auch ein Nietzsche-Festival. Der ist so anders des Festivals. Ist der 115. Todestag des Philosophen Friedrich Nietzsche. Genau, der ist, um genau zu sein, am 25. August 1900 gestorben in Weimar. Naja, und also genau der ganze Sinn des Festivals ist es eigentlich, aus unterschiedlichen Perspektiven eben die Philosophie Nietzsches vorzustellen. Und also so, mein Name ist Paul Stephan und ich habe halt so ein bisschen ja den Vortragsteil geplant. Es gibt halt mehrere Vorträge. Ja, und es ist so, also ich schreibe halt auch gerade so meine Magisterarbeit über Friedrich Nietzsche und so habe auch schon Aufsätze und so so über Nietzsche veröffentlicht. Und ich so habe halt so ein paar, eigentlich ja, man kann schon was sagen, ja, Freunde von mir ja aus der Nietzsche-Forschung ja eingeladen, die dann sicher sehr spannende Vorträge halten werden.
Und wie du mir jetzt auch im Vorgespräch schon verraten hast, du kommst ja auch von einer Gruppe, die sich HARP nennt, also H-A-R-P geschrieben. Mhm. Was bedeutet das, denn ihr seid ja auch eine Frankfurter Gruppe und gebt auch eine kleine Zeitschrift raus oder habt eine Online-Seite? Was ist das genau?
Ja, genau, also die HARP, das steht für Halbionische Assoziation für radikale Philosophie. Und genau, also das ist, also wir sind eigentlich die HARP, also genau wir veranstalten das. Und naja gut, also so halkionisch, der ist ein Begriff von Friedrich Nietzsche, wie man sich vielleicht schon denken kann. Ja, also das so im Detail zu erläutern, würde wahrscheinlich die Sendezeit sprengen, aber auf jeden Fall der Halkion ist der Eisvogel. Das ist doch ganz lustig, also das ist eine lustige Anekdote. Ich habe tatsächlich einfach mal so fast aus Spaß heraus vor ein paar Monaten an die Brauerei Liecher, also die ja, wie vielleicht einige wissen, den Eisvogel als Logo hat, einfach mal eine Mail geschrieben, ach, wir machen also ein Nietzsche-Festival, ja, wir haben auch den Eisvogel als ihrem Logo, also habt ihr nicht Bock, ein paar Kisten frei springen zu lassen? Genau, und ja, wir kriegen auch tatsächlich von Brauerei Liecher gesponsert. Die waren anscheinend auch ziemlich begeistert. Genau, aber bei uns ist es so, also der Eisvogel, ja, das ist einfach ja ein schönes Tier und es soll so ein bisschen, ich meine, ja, als Philosoph, aber auch als Künstler ist es ja auch wichtig, dass man eine gewisse Distanz zur Welt, so in dem man lebt, bewahrt und das soll eigentlich vor allem dieser Eisvogel ausdrücken, der Halkion.
Ich war heute in Lich und habe die Kästen abgeholt. Deshalb heißt es Liche, weil es in Lich ist.
Ja, Niklas, wenn du jetzt ja gerade schon das erläutert hast, du stehst ja auch ein bisschen so ein für den Kunstpart. Ich denke, so manche Leute dürften Arbeiten von dir vielleicht auch schon kennen. Also Faust hoch 3 dürfte manchen ein Begriff sein. Im Rahmen des Festivals wird es ja auch was anderes sein, was du vorstellen wirst. Da kommen wir dann auch später nochmal drauf. Aber sag doch mal kurz, im Prinzip, was ist so deine Arbeit, was machst du und ja, welchen Bezug hast du zu Nietzsche und wie bringst du dich bei dem Festival ein?
Ja, also ich studiere genau wie der Paul auch Philosophie und schreibe auch gerade meine Magisterarbeit und ich habe irgendwie schon, das Zeichnen liegt mir irgendwie im Blut. Ich habe schon, seit ich Kind war, immer gezeichnet und als ich dann mit dem Studium angefangen habe, hat mir das irgendwie so viel tolle Ideen geliefert, dass ich dann wirklich angefangen habe, einfach die ganze Zeit Comics zu zeichnen. Und jetzt ist etwas Neues fertig geworden. Und die Premiere von diesem neuen Werk wird es auf dem Eselsfest geben. Und da spielt auch der Esel eine ganz besondere Rolle. Und die Karotte, der Esel immer hinterherläuft. Und Jesus wird auch eine besondere Rolle spielen. Gerade bei dem Nietzsche-Festival ist natürlich das Christentum in einer Art und Weise verknüpft, wie es, ja, also es wird auf jeden Fall viel Sprengstoff geben, weil Nietzsche hat ja auch gesagt, er ist kein Philosoph, er ist Dynamit.
Sehr schön. Ja, und Jonas, also du bist ja so ein bisschen für den Partyteil verantwortlich und auch für die Techno-Party, die es am Samstag dann zum Abschluss des Festes nochmal geben wird. Und du arbeitest ja auch schon längere Zeit in einer Gruppe, die sich auch mit ja, verschiedenen Partys befasst und auch wie man Partys gestalten kann mit zusätzlichen Elementen, Performances und so. Und ja, was ist deine Rolle bei diesem Festival?
Also so, natürlich ist es ganz im Gegenteil zur Ankündigung so, dass wir streng arbeitsteilig gearbeitet haben und ich sagen würde, also ausschließlich Paul ist Philosoph und Niklas ist der Künstler und ich mache nur Techno, also was anderes kann ich ja auch gar nicht. Also so, das glaube ich, so ist das auch im Kapitalismus zu begreifen, wir können nicht mehr als nur das eine. Und so muss das auch funktionieren, ansonsten geht das nicht. Wir müssen ja auch irgendwie eine Perfektion haben. Insofern kümmere ich mich da jetzt bei der Party irgendwie und bei dem ganzen Kongress halt um den Techno-Spaß und man kann so im weitesten Feld sagen, dass das irgendwie der Clubkultur zuzuordnen wäre und wir die Grenzen dessen ausloten wollen, was irgendwie durch den Bereich unterschiedlicher Künste und auch politischer Ansätze gesprengt werden kann. Wir kommen irgendwie eher so aus so einem kommunistisch-kritischen Umfeld und sind dabei in den Performance-Bereich mehr zufällig reingerutscht über Partypolitik als Institut de Destabilisation. Und unter anderem machen wir eben die Partyreihe Akefal, die sich auf eine surrealistische Gruppe bezieht, die von Georges Bataille gegründet wurde in den 30er Jahren während des Zweiten Weltkriegs und dort als Reaktion auf die Erstarken der faschistischen Bewegung. Das war irgendwie für uns ein Anlass zu sagen, das passt irgendwie in unsere Zeit, in der wir gerade leben, wo irgendwie das doch auch wieder sich abzeichnet, zumindest in Teilen. Und Akefal meint quasi kopflos und die Enthauptung bezogen ist es darauf auf den Luises, also die Hauptung des absoluten Herrschers und dann aber eben eigentlich auf die Abwesenheit Gottes. Sie haben auch eine Zeitschrift rausgegeben und vielleicht ist das auch so quasi der Grund, warum das alles so gut zusammenpasst. Die Zeitschrift war quasi eine Wiedergutmachung an Nietzsche und quasi der Versuch, genau diesen nationalsozialistischen Inbesitznahme von Nietzsche entgegenzuarbeiten und eine der Freiheit und Emanzipation zugerichtete Perspektive aufzumachen, die eben ihrer Ansicht nach ausschließlich mit Nietzsche geht und mit Marx nicht ausreicht.
Ja, jetzt hast du ja doch gerade, würde ich mal sagen, unter Beweis gestellt oder sehr schön vor Augen geführt, dass es mit der strikten Arbeitsteilung, wie sie im Kapitalismus herrscht, wohl doch nicht so ganz der Fall ist bei euch und du ja durchaus auch sehr philosophisch uns hier begründen kannst, warum ihr diese Arbeit macht. Ja, der Esel ist ja irgendwie ein Sinnbild auch für Kapitalismus, weil der Esel ist ja irgendwie so ein Lastentier, das so ja schwere Lasten trägt, schuften muss das ganze Leben lang. Oder ist das anders? Was hat es denn damit auf sich, dass ihr jetzt hier den Esel wählt als Symbol für eure Veranstaltung? Woher kommt dieser Name Eselsfest?
Das kommt aus dem Zarathustra, also Nietzsches Hauptwerk. Da war er wieder. Nietzsches Hauptwerk, also sprach Zarathustra. Im vierten Teil ist es so, dass die sich alle zusammen in einer Höhle zusammenfinden und dabei ist auch ein Esel. Und sie feiern dann auch das Eselsfest. Und vielleicht könnten wir einfach mal diese Geschichte, also diesen Absatz aus dem Zarathustra kurz zitieren, damit auch so ein bisschen der Hintergrund klarer wird.
Und noch einmal hob Zarathustra an zu reden.
O meine Freunde,
sprach er,
ihr Wunderlichen, ihr höheren Menschen, wie gut gefällt ihr mir nun. Seit ihr wieder fröhlich wurdet, ihr seid wahrlich alle aufgeblüht. Mich dünkt, solchen Blumen, wie ihr seid, tun neue Feste Not. Ein kleiner, tapferer Unsinn, irgendein Gottesdienst und Eselsfest, irgendein alter, fröhlicher Zarathustra-Narr, ein Brausewind, der euch die Seelen hell bläst. Vergesst diese Nacht und dies Eselsfest nicht, ihr höheren Menschen. Das erfandet ihr bei mir. Das nehme ich als gutes Wahrzeichen. Solcherlei erfinden nur Genesende. Und feiert ihr es abermals, dieses Eselsfest, tut's euch zuliebe. Tut's auch mir zuliebe und zu meinem Gedächtnis. Also sprach Zarathustra.
Ja, und wir haben uns halt gedacht, ja, wenn es da drin steht, ne, wenn der sagt, wir können es nochmal feiern, dann machen wir es halt. Und das Lustige ist, bisher ist noch niemand auf die Idee gekommen, dieses Eselsfest wirklich zu feiern. Und deshalb stehen wir tatsächlich jetzt in einer direkten Tradition mit dem großen Nietzsche. Ja.
Wir sind quasi reinkarniert.
Genau.
Also eine ewige Wiederkehr des Immergleichen oder ja. bieten sich auch Auswege an?
Nee, durch die Wiederholung. In jeder Wiederholung ist auch eine kleine Differenz eingesprengt. Also es ist niemals exakt das Gleiche, sondern es gibt immer eine kleine Veränderung. Und deshalb streben wir auch an, dieses Eselsfest wirklich jedes Jahr zu feiern. Also falls es jetzt kein kompletter Reinfall wird, hoffen wir, dass wir das wirklich tatsächlich als Party, die sich wiederholt, eben etablieren können. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze so entwickeln wird.
Ja, bevor wir jetzt gleich mal ein bisschen über die inhaltlichen Punkte und über das Programm sprechen, würde ich vorschlagen, dass wir erstmal ein bisschen Musik hören. Und ihr habt da ja auch was mitgebracht. Ich weiß nicht, Paul, bist du soweit mit der Musik?
Ja, ich muss ganz kurz gucken. Ja. Genau, also vielleicht hätte ich ein Stück von dir oder von der Party.
Und vielleicht auch kurz sagen, um was es sich da handelt.
Ich würde vorschlagen, dass wir dieses Stück nehmen. Ja, das drunter. Mhm. Das ist quasi jetzt ein Stück tatsächlich von mir in dem Fall. Das nach der Gruppe Akefall heißt und ja, da können wir dann ja gleich mal reinhören. Ich glaube, das nimmt etwas die Stimmung des Abends vorweg. Thank you.
Ja, liebe Zuhörerinnen, da sind wir wieder beim ABS-Magazin. Heute mit dem Thema das Eselsfest, ein Nietzsche-Festival am kommenden Wochenende. Bevor wir gleich mit Paul über einen Punkt sprechen aus dem Programm, wollen wir erstmal kurz über das Programm insgesamt drüber gehen und mal erzählen, was da so alles stattfindet.
Also es geht ja am Freitag los um 15.30 Uhr. Da findet erstmal eine Begrüßung statt und daraufhin folgt ein Theorie-Panel über Nietzsches Aktualität für Kunst und kritische Theorie. Und um 21 Uhr geht es dann weiter mit der Vorstellung von der Graphic Novel zu Zarathustra. Und dann findet weiterhin der Barabend statt. Am Samstag geht es dann schon um 19 Uhr los mit einem kleinen Brunch und weiteren Einführungen in Nietzsche. Und nach einer Mittagspause geht es weiter mit einem zweiten Theorie-Panel. Und später ist dann die Premiere des Films, welcher basierend auf den Bildern von Zarathustra ist. Und um 22 Uhr findet dann eine zweite Lesung von der Graphic Novel vor.
Nee. Nicht? Eine etwas andere Graphic Novel. Der letzte Nazi steht da. Uiuiui. Ich glaube, da habe ich auch schon mal einen Ausschnitt davon gehört.
Okay, und weiter geht's dann abends mit der Party von Acephale von Church of Wraith.
Genau. Also mit der Techno-Party, von der wir ja eben auch schon mal einen kleinen Auszug gehört haben mit einem Song, der auch aus der eigenen Produktion stammt. So, wie das auch schön und wünschenswert wäre, so alles aus eigener Hand, ist ja schon ganz nett eigentlich und dann weitergeteilt und wie auch immer. Genau. Jetzt wollten wir nochmal auf einen Theorie-Panel-Block genauer eingehen in der Sendung und das wäre ja auch der, wenn ich das hier richtig sehe, am ersten Tag auch stattfindet, am Freitag, wo Paul laut Ankündigung selbst sprechen wird über Breaking Bad, der Rausch und die Gegenwart der Tragödie, also im Panel Nietzsches Aktualität für Kunst, kritische Theorie und Politik. Paul, ich glaube, du hattest ja auch vor, da irgendwie zur Einleitung auch nochmal ein kleines Musikstück abzuspielen. Was ist das denn für eins und woher stammt das denn?
Ja, also genau, das ist der Song Little Boxes von Malvina Reinholds aus den 60ern. Und ich sage dann einfach später mal was dazu, aber es ist sehr wichtig, auf den Text zu achten.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children.
So. Also ich denke mal, so einige Zuhörer, wie wir jetzt diesen tollen Song, den ich wirklich mittlerweile sehr liebe, wiedererkannt haben. Sowohl nämlich für die Fernsehserie Weeds, so vor ein paar Jahren im amerikanischen Fernsehen lief, aber eigentlich ja, ich denke ja in Deutschland auch sehr, sehr, sehr populär ist. Das war da eben in so einigen Staffeln der Titelsong. Gut, so einige werden jetzt vielleicht auch, sehr gut aufgepasst haben, werden jetzt vielleicht irritiert sein, weil zuvor war ja von Breaking Bad und Dionysos die Rede. Es ist so, dass ich meinen Vortrag so aufziehe, dass ich eigentlich einen Bogen spanne von der Frühantike bis in die heutige Popkultur und da aber nicht nur, wie es im Titel heißt, die Gegenwart der Tragödie in ja unserer Zeit, sondern auch die Gegenwart der Komödie darstellen möchte. Die Gegenwart der Komödie, das ist im Weeds und wer auf den Songtext geachtet hat, die Handlung der Fernsehserie ist halt, ja, also so es fängt halt so in so einer so amerikanischen Vorstadt an, die den lustigen Namen Agrestica hat und ja, also genau das sind eben genau die Leute, die Anwälte, Business Executives und Ärzte, die da in ihren schönen Reihenhäusern leben, gleichgeschaltet joggen gehen, ja, so ihr normales Spießerleben führen. Aber es gibt eine, nämlich Nancy Botwin, die so anfängt mit Weed zu dealen. Naja, gut, und da fängt dann die ganze Serie an. Es gibt irgendwie so, also einige so Irrungen und Wirrungen. Sie ist unter, die anderen im, keine Ahnung, immer mal irgendwann die geliebte eines mexikanischen Mafia-Bosses und so weiter. Aber um was es mir eigentlich geht oder was das eigentlich Interessante auch ist, dass nämlich Weeds und Breaking Bad, die haben halt jeweils dieselbe Grundhandlung. Es gibt halt diese Spießerwelt in den Vorgärten, irgendwie gegated Communities und so weiter. Und dagegen steht eben das Bedürfnis, da auszubrechen und sich selbst zu verwirklichen. Und sowohl im Fall von Walter White in Breaking Bad als auch Nancy Botwin in Weeds, genauso so ist eben dieser Ausbruch hier aus den bürgerlichen Lebensverhältnissen zugleich ein Einstieg in die Drogenkriminalität und wie man sich denken kann, also da ist dann quasi genau die Tragödie. Man kriegt halt dauernd ja Ärger mit der Polizei, mit der Mafia, mit der eigenen so Ehefrau, mit den spießigen Nachbarn, die vielleicht die Tätigkeit nicht so cool finden. Nee, und das Spannende ist halt, dass eigentlich genau das halt auch der Geist von Nietzsches Philosophie ist, ja.
Genau, das wäre jetzt auch meine Zwischenfrage so mal gewesen. Also was hat das dann jetzt genau mit Nietzsche nochmal zu tun? Also klar, dieser Ausbruch irgendwie aus dieser geltenden Moral und der Spießbürgerlichkeit. Also ich nehme an, das ist das, was du jetzt irgendwie da als Anlass auch nimmst oder siehst, um genau das jetzt als Thema aufzugreifen. Und wie merkt man das bei Nietzsche in seinen Texten? Also wie redet er denn für dieses andere, das jenseits von diesem Prinzip, warum ist das, worauf er setzt? Und
ja, also gut, bei Nietzsche ist es halt grundsätzlich so, also man kann sagen, so er hat so eine Grundtheorie, Ontologie, die er auch schon so in seiner ersten Schrift der Geburt der Tragödie entwickelt und er geht halt davon aus, es gibt halt erstmal so ein diffuses Chaos der Wirklichkeit, ja, also was man auch eben also gar nicht so richtig fassen kann. Genau, das steht auch auf der einen Seite und so auf der anderen Seite steht halt die Welt der Ordnung, der Begriffe, der Moral, also auch der Objektivität. Und eigentlich, man könnte sagen, also der Mensch steht eigentlich mit so allen beiden, in beiden Welten. Ja, also der Mensch ist zum einen dieses chaotische Naturwesen mit seinen Bedürfnissen. Also da geht es dann auch viel so um den Tod, um Sexualität, und so weiter, genau, so auf der anderen Seite ist er halt natürlich ja auch das Wesen, das ich genau ja einfach nach so Ordnung sehe. Genau, und also bei Nietzsche ist es jetzt gar nicht so unbedingt so, dass er jetzt sagen würde, ja, man soll jetzt nur die eine Seite ja ausleben, weil klar, also gut, also man kann sie halt ausleben, aber dann, klar, stirbt man halt. Genau, aber das Faszinierende und was ich eigentlich auch faszinierend finde, ja, also vor allem so an der Schrift der Geburt der Tragödie ist ja, dass es tatsächlich aber natürlich auch eine Seite des Menschen gibt, die halt genau dann auch diesen Tod halt geil findet, so salopp gesagt. Und Nietzsche halt auch, also dieser tragische Tod, dass man wirklich irgendwie so alles gibt, dieses Bedürfnis nach einer Selbstverwirklichung zum so absoluten, so extrem treibt und dann halt stirbt. Genau, das ist halt nach Nietzsche, also das ist zumindest schon so ein super Nietzsche, wo er halt schon so ein Ideal bei Nietzsche eigentlich. Also so eins von vielen. Also das ist ja auch das Lustige. Also dass Nietzsche auch, also Nietzsche, man könnte so sagen, also Nietzsche versucht schon eigentlich auch in seinem konkreten Werk so eine Synthese zwischen dieser begrifflichen und der chaotischen Ebene so herzustellen. Und das macht sich dann halt daran fest. Ich meine, klar, so er ist Philosoph, so er denkt in Begriffen. Aber diese Begriffe, die sind sozusagen so in sich ja so immer sehr heterogen, sehr vielfältig und so auch sein Werk ist sehr vielfältig. Genau, aber deswegen, es gibt sozusagen, vielleicht gar nicht so sehr den einen Nietzsche, aber zumindest so ein Nietzsche würde gerne lieber stehen sterben als knien leben.
Ja, ich würde auch sagen, also so eine Welt oder Philosophie ohne Begrifflichkeiten und ohne Identitätsbildung, Benennung und ohne Ordnung, also wäre ja wahrscheinlich auch überhaupt nicht, also gesellschaftsfähig, also wäre überhaupt nicht so wirklich möglich, kontinuierlich irgendwie auch Gesellschaft herauszubilden. Aber ich glaube, wir vergessen dann ja auch über all diesen Zwang zur Anpassung und zur Identitätsbildung sehr häufig eben auch diese andere Seite unseres Ichs, die halt jenseits unserer Subjekthaftigkeit dann auch liegt, ja, und die irgendwie auch einen Nährboden bildet für Entwicklung, für Veränderung und ja, dem Chaos dann eben auch mal die Freiheit lässt und ja, zu tanzen zum Beispiel.
Ja, genau, also jetzt nur kurz, also genau das ist halt so auch die Grundthese von Nietzsche. Genau, das ist dann eigentlich, vielleicht der Punkt ist noch wichtig, das ist natürlich dann auch Kapitalismus kritisch, also halt jetzt so aus einer links-nietzscheanischen Sichtweise, die wir, glaube ich, irgendwie so alle, glaube ich, vertreten, wir drei, so wäre es halt so, dass eigentlich der Kapitalismus genau so eine Ordnung ist. Also klar, es ist natürlich so, okay, also wo Gesellschaft ist, wie du gesagt hast, gibt es Ordnung. Und das sieht auch Nietzsche so und er will nicht diese Ordnung nicht ganz zerstören, aber es ist halt so, dass das eigentlich ja auch aus Nietzsches Sicht so die moderne Gesellschaft, also so ein Gestalt des Kapitalismus, sich sicher dadurch aushängt, dass halt ein ganz besonders fieses und repressives so Ordnungssystem quasi so über dieses menschliche Chaos, das natürliche Chaos drüber gestülpt wird und genau das kann man also zum Beispiel, also die Warenform, also alles muss irgendwie verwertbar sein, wie du ja auch so schon gesagt hast, also wir alle müssen uns irgendwie zu irgendwie so Eseln von diesem scheiß kapitalistischen Betrieb machen, um ja irgendwie sich ja um die Runden zu kommen und da natürlich eben ganz viel von diesem Chaos fällt dann halt hier unter den Tisch. Klar, es ist sozusagen sogar noch mal fieser, weil natürlich, ihr wisst natürlich alle, also der moderne Kapitalismus, also gerade der postmoderne Kapitalismus funktioniert natürlich ja auch so, dass er dieses Chaos ja auch durchaus versucht halt quasi auch nochmal zur Ware zu machen. Also ich denke mal, das ist natürlich auch ein Problem, vor dem wir gerade stehen. Aber ich so glaube halt trotzdem, dass das Nietzsche nach wie vor recht hat. Also dass halt die Grundtendenz des Kapitalismus wirklich eine Beschneidung von dieser so emotionalen Ebene ist. Und ja, genau, dass wir ja auch weiterhin ja eine Gesellschaft von Boxes leben auf verschiedensten Ebenen.
Mhm. Little Boxes, wie wir es eben im Song zum Anfang dieses kleinen Blocks unserer Sendung gehört haben. Ja, auch ein geboxt, dieser Part. Wir haben jetzt gerade mit Paul gesprochen über einen kleinen Ausschnitt über ein Theoriepanel, das es beim Eselsfest, beim Nietzsche-Festival am kommenden Wochenende im Studierendenhaus geben wird. Dies jetzt zum Thema Nietzsches Aktualität für Kunst, kritische Theorie und Politik. Ja, ihr seid nach wie vor beim ABS-Magazin auf Radio X. Die ganze Sendung könnt ihr auch nachhören, wahrscheinlich ab morgen auf absmagazin.de. Bevor wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, würde ich vorschlagen, dass wir nochmal in einen Song reinhören, der auch ja beispielhaft steht für das, was ihr am Samstagabend dann bei der Abschlussparty erleben könnt. Und ja, Jonas sagt noch ein paar Worte zu dem Song, der jetzt gespielt wird.
Also der nächste Track ist dann Destroy All Prophets von Badawi, einem israelischen Free Jazz Musiker. Ja, vielleicht spielen wir den jetzt einfach. Ich glaube, Musik ist meistens aussagekräftiger, wenn sie gehört wird, als wenn man etwas darüber redet.
Enter the Badawi, High Priest of the Underworld. Behold the Avenging Myth, the blueprint of the Divine Paradox, the crystal crux of the Soldier of Midian. Behold, the Heretic of Ether, Lord of the Reverse Scriptures, exiled alchemical warlord, leader of the Etheric Uprise. Rip the pages from the book. Destroy all.
War die Musik vorbei, dann machen wir doch mal weiter. Ihr seid, wie schon gesagt, beim ABS-Magazin auf Radio X. Wir reden hier über das Nietzsche-Festival am kommenden Wochenende.
Ich frage jetzt mal was Inhaltliches so. Was erwartet uns denn zum Beispiel bei der Vorstellung der Graphic Novel Anarchist?
Da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, weil ich halt 2 Jahre an dem Ding gearbeitet habe. Ungelogen, 2 Jahre Arbeit steckt da drinne. Und ja, also zum einen wird es eine große Ausstellung geben. Da werden alle Bilder werden ausgestellt. Also ich bin so ein Mensch, der nur mit der Hand arbeitet. Und es wird eine tolle Lesung geben von dem Comic, die ich zusammen mit dem Paul und noch ein paar anderen Leuten machen werde. Und wir hoffen halt mit dieser Lesung so ein paar Leute irgendwie aus der Deckung zu locken, indem man sie so ein bisschen provoziert. Es ist ein sehr provokantes Stück.
Ich finde dieser Titel Anarchist, was steckt denn da drin? Steckt da etwa Anarchist und Christ drin oder wie ist das gemeint?
Oder Antagonist oder Antichrist vielleicht auch. Die im Prinzip, ja, und vielleicht verrät es auch schon der Untertitel, Christus und Kommunismus. Es geht im Prinzip, mir ist eine Sache aufgefallen. Im Prinzip hat die politische Linke und die christliche Ethik, die gleichen ethischen Grundsätze. Und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, ja, und sogar Marx sagt es eigentlich relativ unverhohlen, das ist im Prinzip eine säkularisierte Form von allem, was die Theologie einfach nie gebracht hat. Sie hat einfach nie wirklich konkret diese Utopie in die Realität umgesetzt und dazu braucht es eben, es erlöst uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Blablabla noch Tribun, um uns selbst zu erlösen, das müssen wir selber tun. Und
also du meinst im Prinzip, also dass beides ja ein Reich der Freiheit am Anfang der Geschichte oder am Ende der Geschichte proklamiert. Also ich glaube, beim Marxismus würde man dann wohl sagen, die Geschichte der Menschheit beginnt erst mit dem Tag, ja, an dem die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Menschen befreit werden vom Zwang zur fremdgesteuerten, entfremdeten Arbeit und man wirklich beginnt halt für sich die eigenen Bedürfnisse was zu tun, während halt die Kirche oder das Christentum oder Religion dann ja häufig auf eine Jenseitigkeit, auf ein Jenseits des Lebens verweisen mit diesem Reich der Freiheit, das dann kommen soll. Und da sehe ich aber doch vielleicht so ein bisschen eine Differenz zu Nietzsche, aber wer weiß, vielleicht ist das ja auch Thema.
Das ist gewollt. Das ist ganz klar gewollt. Das ist natürlich eine Differenz zu Nietzsche, weil Nietzsche hat sich ja immer mit Händen und Füßen gegen dieses Jenseits gesträubt. Für den sind das alles Hinterwäldler, weil sie nämlich an eine Hinterwelt glauben, also irgendeine Welt, die nicht jetzt konkret da ist, sondern die irgendwann kommt. Und bei den Christen ist es so, entweder kommt diese große Erlösung, das Reich Gottes kommt mit der Apokalypse und dann wird auf einen Schlag alles anders. Genauso hat man es halt häufig mit diesen Revolutionsideen, dass es dann die eine große Revolution gibt und dann wird ein Schalter umgelegt und zack, ist die Welt perfekt. Und ich glaube, ich habe dann halt mich gefragt, ist es möglich? Und ich glaube eher nicht. Ich glaube eher, Veränderung ist was Prozesshaftes. Man hat niemals wirklich so auf einmal zack und man ist da, man ist irgendwie angekommen. Trotzdem habe ich aber gemerkt, dass viele Leute in der linken Szene wirklich diese Idee treibt einen an. Wenn man einmal sich wirklich vorstellt, wie die Welt aussehen könnte, und sich dann anguckt, wie die Welt wirklich ist, dann erscheint einem diese Welt sowas von kaputt und unperfekt, wie man sich's nur vorstellen kann. Und das treibt einen dann an. Man hat dieses Ideal, diese Karotte, der man nachstrebt, okay, ich will da irgendwie hin, was muss ich machen, um da hinzukommen?
Na, ich denke auch, aus der neuen Linken gibt's ja auch diesen Begriff, der, soweit ich weiß, von Zizek und Alain Badiou auch geprägt ist, also die Idee des Kommunismus, ja, also was ja irgendwie auch ein Versuch ist, das Ganze so ein bisschen, glaube ich, neuer zu fassen, also nicht mit diesem angestaubten Sowjetkommunismus und altbackenen Vorstellungen und, glaube ich, auch so, ja, diese Idee halt nochmal neu auflädt, also auch mit basisdemokratischen Einfällen und so Selbstermächtigungsideen. Ich sehe schon, da zuckt Jonas Finger. Er möchte gerne was dazu sagen, dann lasse ich ihm doch mal direkt das Wort.
Nee, ich glaube, die Idee des Kommunismus ist vielleicht der eine Weg und ist dabei aber sehr zukunftsgerichtet. Was ich ganz spannend finde, ist doch gerade in Bezug zum Beispiel Sowjetunion vielleicht von den Gespenstern und Geistern des Kommunismus zu reden. Und dann sind wir auch wieder schnell beim Tragischen. Also quasi die Tragödien der Menschheitsgeschichte, die sind uns doch allen vor Augen. Und sie machen uns klar, dass das nicht so weitergehen soll und kann, wie es ist. Und sie suchen uns in jeder Situation unseres Lebens permanent wieder heim. Ob das jetzt irgendwie eine ganz persönliche Erfahrung ist oder ob das eine Erfahrung ist, die Menschheit gemacht hat. Und genau das ist das, was uns dann irgendwie wieder wie ein Spuk heimsucht und nicht loslässt.
Ja, genau. Aber genau diese Diskussion möchte ich mit diesem Comic provozieren. Und zwar, indem ich ein paar provokante Sachen mir ausgedacht habe. Ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn Jesus jetzt hier wäre und wenn Jesus heutzutage nochmal genau das Gleiche machen könnte wie vor 2000 Jahren. Und natürlich ohne Wunder. Jesus kann überhaupt nichts Besonderes. Jesus ist einfach irgendein Typ. Ja? Irgendein Typ, ja, der aber irgendwie irgendwas Gutes machen will. Irgendwie will er die Welt verbessern. Irgendwie. Und er ist auf jeden Fall ein Anarchist. Er ist in der linken Szene unterwegs, ist so ein bisschen hippie-mäßig auch, fährt mit einem Wohnmobil rum, ist die ganze Zeit am Kiffen und so weiter. Und mit wem legt er sich an? Am meisten legt er sich mit den Christen an und denkt sich so, oh, eigentlich der Hauptgrund, warum hier nicht schon längst alles in Flammen steht, ist doch einfach nur, dass dann die Christen immer sagen, ja, aber wir müssen noch warten. Wir müssen warten, weil irgendwann kommt ja die Erlösung und dann geht's uns allen gut. Und deshalb müssen wir jetzt einfach nur das machen, was wir schon immer gemacht haben und einfach, ja, wie ging nochmal dieses Lied? Ja, danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück.
Oh ja, daran kann ich mich gut erinnern.
Ja, und Jesus legt sich halt radikal mit dem Christentum an, also deshalb eben auch dieser Titel Anachrist. Jesus ist der Antichrist. Und Jesus montiert massenhaft Kreuze aus den Kirchen ab, um dieses Symbol zu stürzen.
Mhm. Ja, und diese Lesung wird es also am Samstagabend, am Freitagabend
21
geben,
Uhr.
Um 21 Uhr beim Nietzsche Festival. Und jetzt hören wir schon mal einen kleinen Auszug daraus als Vorgeschmack. Und ja, Paul und Niklas werden den zum Besten geben. Dann viel Freude beim Zuhören.
Ja, und genau der Sound.
Tschüss. Ah, ja.
Dann kamen sie irgendwann in eine Vorstadtsiedlung, in der alle Reihenhäuser, alle Vorgärten, alle Gartenzwerge, alle Bildzeitungen und alle Deutschlandfahnen einheitlich genormt waren. Dort machten sie Halt. Auf einmal näherte sich eine ältere Frau mit einem Kreuz um den Hals. Sie warf der Wohnmobilgemeinde einen verächtlichen Blick zu. Da fiel Jesus das Kreuz um den Hals der alten Frau auf. Unvermittelt fühlte er sich, an seinen Tod vor 2000 Jahren erinnert. Dass die Frau dieses Hinrichtungswerkzeug um den Hals hängen hatte, verwirrte ihn und kam ihm außerdem ziemlich makaber vor. Neugierig, wie Jesus nun einmal war, näherte er sich der alten Frau und fragte sie, welche Bedeutung denn das Kreuz für sie habe. Die Frau aber, die aus Bayern zu kommen schien, schrie erbos:
Ja, hast du denn keinen Anstand, so durch unsere Gemeinde zu laufen? Schäm dich und schneid dir verdammt nochmal die Hand, du dreckiger, krebiger Hippie, du! Lausbur, ihr habt ja alle kein Christentum! Wenn der Edmund Stoiber noch im Amt wäre, ja, der hätte euch und die ganzen Scheiß-Ausreden schon längst rausgeschmissen! Jesus Christus, Kuzifix nochmal, Herrgott, Sakra, Jesus!
Und dabei schlug sie Jesus mit der Handtasche. Jesus aber wehrte sich nicht, sondern blickte sie nur verständnislos an. Woher kam nur ihr Hass? Und was noch mehr verwunderte, woher kannte sie seinen Namen? Jesus folgte der Frau und sah, dass sie auf ein Gebäude zuging, auf dem ebenfalls ein Kreuz angebracht war. Jesus folgte ihr in das Gebäude und blieb wie angewurzelt stehen. Ein monumentales Kreuz mit einer riesengroßen Holzfigur eines in todesqualenden leidenden Jesus prangte wie ein unabänderliches Dogma am Ende des Kirchenschiffes. Die alte Frau verneigte sich davor demütig zum stillen Gebet. Sie bezeichnete sich als Christin. Sie huldigte Jesus. Sie betete die Holzfigur an. Sie betete ihn an.
Warum denn nicht? Bin ich denn ein Heiliger?
Fuhr es ihm durch den Kopf. Ihre zudringliche, schmeichlerische, unterwürfige und autoritätshörige Geste war so schamlos, dass sie Jesus im tiefsten Innersten seines Stolzes berührte. Jesus rang nach Atem, suchte Halt, taumelte, unfähig das groteske Zerrbild seines eigenen Todes, welches offenbar zum Götzenbild geworden war, zu ertragen. Die Welt drehte sich um Jesus und stürzte vorwärts, seitwärts, rückwärts und von allen Seiten auf ihn zu. Jesus fühlte sich, als sei er soeben von einer Bildsäule erschlagen worden. Schweißnass und zitternd verließ Jesus das Gebäude, unfähig, dieses Erlebnis irgendwie einzuordnen. Doch nach dem Schock meldete sich seine Neugierde zurück. Er wollte unbedingt wissen, was in den 2000 Jahren passiert war. Also eilte Jesus in ein Internetcafé und gab auf Wikipedia den Suchbegriff Christentum ein.
Sie hatten eine Partei gegründet, die Partei der Christen. Auf einmal schien sich ein Bild abzuzeichnen. Er blickte zurück in die Geschichte. Ein Grauen erfasste ihn. Alles, was er damals getan hatte, hatte sich in eine einzige riesenhafte Katastrophe verwandelt. Auf einmal verstand Jesus, warum der Papst geklingelt hatte. Auf einmal verstand er, warum der Papst nicht reingelassen worden war. Jesus las und las. Artikel auf Artikel, Brocken auf Brocken türmte sich die Katastrophe immer weiter hinauf in die Höhe. Er gelangte von einem Artikel über die Foltermethoden im Mittelalter zu den Kreuzzügen, zu den Hexenverbrennungen, zur Inquisition, zur Christianisierung, zur Missionierung, zum Antisemitismus, zur Islamophobie, zur Sexualmoral in der Kirche, zur Rolle der Frau in der Kirche, zum Ku Klux Klan, zu prunksüchtigen Päpsten, zur billigenden Rolle der Kirche im Dritten Reich, zur Pädophilie in der katholischen Kirche, zur Geldwäsche im Vatikan, zur christlich-demokratischen Union, zur Westboro Baptist Church, zur Hölle, zur Strafe, zur Sünde, zum Gericht, zu
Gott mit uns, zu God bless America,
zum Kreuzzug gegen den Terror, zu Mel Gibson, zum Kreationistenmuseum in Kentucky,
lächerlich,
zu einer Doku über die Evangelikalen in Deutschland, wo ein Typ zu sehen war, der mit einem Mikrofon, geschlossenen Augen und ausgestreckter Hand auf einer Bühne stand und immer wieder vollkommen hysterisch
Jesus bricht durch, Jesus bricht durch,
in die Menge brüllte, bis hin zur Evangelikalen Heidi Mund, die in seinem Namen für Pegida demonstrierte,
zum Gott,
bis hin zu von Elf, der sich über eine Privatkapelle mit einem hängenden Adventskranz im Wert einer Eigentumswohnung freute.
38 Millionen Euro. Die vielen Suppenköche.
Jesus las und las. Artikel auf Artikel, Brocken auf Brocken türmte sich der riesige Haufen Scheiße, auf dem sein Name eingraviert war, immer weiter hinauf in die Höhe. Der Sumpf wurde immer tiefer und dreckiger.
Kommt am Freitag 21 Uhr. Es wird geil. Es wird richtig geil. Das ist jetzt so, ja.
Ja, es war ein sehr, sehr toller Vorgeschmack darauf. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr darauf, am Freitag da zu sein und mir das Ganze auch dann live anzusehen. Und soweit ich weiß, wird diese Lesung ja dann auch nochmal untermalt sein, im wahrsten Wortsinne, mit den Bildern dazu.
Mhm, genau.
Ja, weil das Ganze ja eigentlich auch eine Graphic Novel ist, ja.
Genau, die Bilder werden dann an eine Leinwand projiziert werden, aber es gibt auch so kleine Theatermomente, also wir haben da noch so ein paar Leute eingeladen und es wird einen wütenden Mob geben, der dann tatsächlich Revolution macht und die Macht an sich reißt, aber im Endeffekt verändert sich nichts. Aber ich möchte nicht alles verraten.
Genau, ich wollte gerade sagen. Ein bisschen Überraschungsmoment soll es ja noch geben, ne?
Klar.
Ja, was sagt denn eigentlich Fritzi dazu?
Ja, Fritzi.
Findest du das gut?
Fritzi, findest du das gut, was wir uns da so ausgedacht haben zu deinen Ehren? Jetzt komm, das sag doch dir einfach mal
Radio.
Deine ehrliche Meinung. Komm ins Mikro.
Wow, cool.
Ja. Oh, das ist sogar doppelt. Wow, ist doch das Holz. Wow.
Ja, sagt er.
Ja, komm, ich will es jetzt so. Das ist gar nicht zu treffen.
Er wackelt gerade mit den Ohren und klatscht in die Hufe.
Also große Zustimmung von meinem Namensvetter. Ja. Natürlich auch von mir. Ja. Okay.
Ja.
Tja, ist das jetzt alles gesagt oder wollen wir irgendwas nochmal sagen? Also wir haben jetzt noch, knappe 3,5 Minuten Zeit. Mhm. Gibt's noch was zu sagen? Ja, Paul.
Ja, also genau, schaut auf jeden Fall mal vorbei und ich möchte auch ganz besonders noch auf einen Vortrag ja hinweisen, weil der leider vielleicht zu einer ungünstigen Zeit gelegen ist, nämlich hier am Samstag von 10 bis 12 Genau, stimmt, übrigens, das ist übrigens wichtig. Genau, also die Sache fängt ja um 9 Uhr an. Wir haben Samstag,
nicht 19 Uhr.
Vorhin jemand.
Ja, Brunch ab 19 Uhr fällt schon mal
an. Nee, sorry, ja, das wäre auch cool, aber ja, eben, also so eine gewisse Struktur und Disziplin braucht es halt schon. Nee, und wirklich, genau, also es gibt um 9 Uhr den Morgenröten-Brunch nach Nietzsches Werk, die Morgenröte, benannt. Der wird auch super toll, aber auf jeden Fall, genau, danach kommt so Helmut Heidt, und Helmut Heidt nimmt das Wagnis ja auf sich im unter dem Titel Friedrich Nietzsche im Kampf mit seiner Zeit eine gesamte Einführung, Leben, Werk und Wirkung des Philosophen vorzunehmen. Ja, und ich muss sagen, also ich mag so Helmut Heidt sehr. Er habilitiert gerade so über Nietzsche, und ich glaube tatsächlich, er ist einer der wenigen Menschen, die ich persönlich kennengelernt habe, wo ich wirklich sagen würde, okay, der kann das und das wird dann auch gut. Also das sollte man sich, wenn man am Samstag nicht gerade vollkommen hier im Eimer ist, auf keinen Fall entgehen lassen.
Ja, Jonas, vielleicht erzählst du nochmal, ihr habt ja auch davor, während ihr auflegt, das ist ja nicht nur Musik, sondern ihr macht da ja auch allerlei Faxen. Weihrauch zum Beispiel.
Ja, also wir werden gespannt sein. Ich glaube, das wird ein insgesamt sehr fesselndes Ereignis werden, und also so verschiedene Theaterperformances werden irgendwie eingebunden werden. Und naja, vielleicht kann der eine oder andere Mord während der Party vorkommen, aber so ganz klar ist das jetzt alles noch nicht. Also so, ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal irgendwie im Großen und Ganzen im Dunkeln. Und ich will auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir auf gar keinen Fall wollen, dass gefilmt oder irgendwelche Bilder gemacht werden, weil schließlich hat das nur die Geweihten, etwas anzugehen, was wir dort so prozessieren.
Mhm. Kommt zum Eselsfest und ihr seid Teil des inneren Zirkels.
Und ob das... Ja. Und ob das Ganze dann eine Tragödie oder doch eher eine Komödie wird, das erfahrt ihr dann also am besten selbst, indem ihr am Eselsfest teilnehmt. Ja, wir kommen jetzt zum Ende der Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch dreien, bei Jonas, Paul und Niklas, dass ihr heute bei uns wart, und freue mich, dass Fritz heute das erste Mal mit im Studio saß.
Sehr gerne.
Und Fritzi natürlich, ja. Also, auf Wiedersehen, auf Wiederhören bis zur nächsten Woche, wenn es wieder das ABS-Magazin gibt.